Der Herr ist auferstanden. Ihr antwortet natürlich, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der Ostergruß. Frohe Ostern alle miteinander. Wir haben gerade die Ostergeschichte gehört, wie sie uns im Johannesevangelium berichtet wird. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiterlesen lassen, aber dann wird es richtig lang. Da hätte man von dem ersten Abend des Auferstehungstages gelesen, als Jesus zu seinen Jüngern kommt und er als Auferstandener zu seinen Jüngern kommt und er sie aussendet. Er sagt da, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nehmt hin den Heiligen Geist. So, und danach kommt die Thomas-Geschichte, auch eine ganz wichtige Geschichte. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich möchte aber mal anders starten. Und zwar möchte ich euch ein Buch vorstellen, was lange zu meinen Lieblingsbüchern gehörte. Und zwar ist es das hier. Wundert euch nicht, das ist eine Chronik. Sowas, 2002 Jahre, das heißt, so alt ist dieses Buch. Sowas braucht heutzutage kein Mensch mehr, ja, in Zeiten von Wikipedia und Google und so weiter. Aber für mich war das immer total interessant, darin rumzublättern. Vielleicht auch der ein oder andere von euch früher, sich ein Lexikon zu nehmen und darin rumzublättern. Das habe ich immer gerne gemocht. Und dieses Buch beginnt natürlich mit der Zeitenwende, mit der Zeit Jesu. Und da heißt es auch zum Beispiel, Jesus wurde in einer Reihe von Zeugen nach 3 Tagen als Auferstandener in verklärter Gestalt gesehen. Das wird über die Auferstehung berichtet. Immerhin, das ist jetzt kein christlicher Verlag oder so, aber immerhin kommt die Auferstehung drin vor. Worum geht's an Ostern? Christen glauben, dass Jesus auferstanden ist. Richtig? Ja oder nein? Christen glauben, dass Jesus auferstanden ist. Ja, das glauben sie, aber das ist viel zu wenig. Das ist mir viel zu wenig, denn Jesus ist nicht auferstanden, weil wir daran glauben. Ja? Die Auferstehung ist keine Glaubenssache. So, dem müssen wir uns mal klar werden. Die Auferstehung ist keine Glaubenssache, sondern eine historische Tatsache. Ich weiß, das mag sich für einige Ohren provokant anhören, aber diese Behauptung steht nicht nur im Raum, sondern dieser Behauptung müssen wir uns stellen, dieser Tatsache müssen wir uns stellen. Die Auferstehung ist eine historische Tatsache. Es ist ja das eine, wenn wir sagen, der Glaube und bestimmte Dinge im Glauben, die uns der Heilige Geist offenbart, die können nur von Gott geschenkt werden. Ja, das ist wirklich Geschenk. Das ist tatsächlich Glaubenssache, auch sehr personifizierte Glaubenssache. Aber die historische Tatsache, die Auferstehung Jesu, der muss man sich einfach stellen, egal ob man glaubt oder nicht. Und die Bibel achtet da sehr genau drauf, dass die Auferstehung nicht zu einer Glaubenssache wird und keine Glaubenssache ist, sondern dass das historisch ist. Es geht auch in der Bibel nie um ein "Ich glaube an die Auferstehung", wäre toll, wenn du das auch machst, ja, wie so eine Missionierung, wie so eine Werbekampagne, man muss nur daran glauben. So, darauf achtet die Bibel, dass es bei der Auferstehung um Tatsachen geht, um Geschehnisse, um Augenzeugenberichte. Ja? Es geht um Menschen, die dem auferstandenen Jesus begegnet sind, die mit ihm gesprochen haben, die mit ihm gelebt haben, die ihn erlebt haben. Darauf achten die Evangelisten sehr genau. Auch für Paulus, der später die ganzen Briefe geschrieben hat und so weiter, ja. Auch für Paulus ist das eine ganz wichtige Sache, dass das nichts Ausgedachtes ist, was er da beschreibt oder was er verkündigt, was er unter die Leute bringt, sondern dass das alles Hand und Fuß hat, dass die Auferstehung nachweisbar passiert ist. Ich lese euch mal ein paar Zeilen aus dem 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes vor, wo es da heißt, wo Paulus schreibt, ich habe auch nur das weiterzugeben, was ich empfangen habe. Also Kapitel 15, Vers 3. Also ich gebe nur das weiter, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, also nach den alttestamentlichen Verheißungen, ist uns schon seit Jahrhunderten angekündigt, dass genau das passiert. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Auch das ist uns in den alten Schriften, im Alten Testament angekündigt worden. Und dann, dass Jesus gesehen worden ist von Petrus, von Kephas, danach von den Zwölfen, also den 12 Jüngern Jesu. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Leuten auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Ja, also das ist nicht irgendwie, oh, das, man weiß es nicht mehr ganz genau, man kann auch keinen mehr fragen, sondern er sagt explizit, die leben heute noch. Fragt sie bitte, ja, sprecht sie an, die sagen euch genau das. Danach ist er gesehen worden von Jakobus und von allen Aposteln und so weiter. Ja, das ist für Jesus also für Paulus eine ganz wichtige Geschichte. Das ist Realität. Die Auferstehung ist Realität. Der Auferstandene ist Realität. Apostelgeschichte, Johannes und Petrus, als sie vor dem Hohen Rat richtig unter Beschuss geraten, richtig in Gefahr sind, da sagen sie, Leute, wir können nur das beschreiben, was wir selber gesehen und gehört haben. Mehr tun wir auch gar nicht. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wir sind nur Zeugen und erzählen davon. Ja? Der Auferstandene ist keine Glaubenssache. Wir erzählen nur davon, was wir gesehen und gehört haben. Was würdet ihr denn machen? Ja, würdet ihr hinter das zurückgehen, was ihr erlebt und gesehen habt? Würdet ihr euch dann selber für verrückt halten und verrückt erklären? Oder wie würdet ihr das machen? Also, die Auferstehung ist keine Glaubenssache. Wir haben den Auferstandenen erlebt und gesehen. Wir sind Augenzeugen, das sagen sie in diesem Moment. Und mal ganz nebenbei, es hat viele gegeben, die nach dieser Aussage oder wegen dieser Aussage, Jesus ist auferstanden, er lebt, ja, die deswegen gefoltert und getötet wurden. Ja. Und ich halte es ein Stück weit für arrogant und für vermessen, für anmaßend, wenn Historiker oder auch Nicht-Historiker, also Historikern kann ich sonst sehr gut zuhören und sehr viel abgewinnen, aber wenn Historiker einfach diese Zeugnisaussagen und diese Texte 2000 Jahre später in Abrede stellen und sagen, ja, wir haben das alles nochmal überprüft, die Zeugenaussagen, wie wahrscheinlich, wie glaubwürdig die sind, und unterm Strich muss man sagen, da bleiben Zweifel, die Wahrscheinlichkeit einer Auferstehung liegt bei 23,79%, was weiß ich, ja. Welch eine Anmaßung. So, da sind Leute für gestorben. Und das wurde aufgeschrieben. Wisst ihr, also wäre diese Zeit, wären die Geschehnisse um Jesus aus dem Jahr 30, 33 nach Christus, wären die passiert und erst 1000 Jahre später aufgeschrieben, zum Beispiel. Ja? Also eine lange Zeit dazwischen. Zwischen Geschehnis und man schreibt es endlich auf. Wären da 1000 Jahre zwischen gewesen, dann könnte ich die Historiker verstehen, wenn man sagt, oh, man weiß wirklich nicht, in 1000 Jahren, da kann eine ganze Menge passieren, an Tradierungen, da kann Mythos entstehen, da dichten Leute auch was rein und so weiter. Aber da könnte ich das verstehen, man weiß es nicht genau. Quasi wie stille Post, man weiß nicht, nach 1000 Jahren kann wirklich was anderes rauskommen beim Aufschreiben, als das Geschehnis selbst wirklich hergegeben hat. Aber das Neue Testament ist aufgeschrieben worden, als die Leute, denen Jesus als Auferstandener begegnet ist, als die noch gelebt haben, haben wir gerade gelesen, ja? Also, und mehr als es sofort aufzuschreiben, konnten die Jünger damals wirklich nicht tun. Mehr ging nicht. So. Was anderes ist es, Also, dass es erstmal menschliche Zweifel gibt, wenn jemand sagt, jemand ist von den Toten auferstanden, dann regt sich erstmal eine Skepsis, eine allgemein menschliche Skepsis in uns. Das ist was anderes. Ja? Da greift die allgemeine menschliche Skepsis. Deswegen ist die Thomas-Geschichte so wichtig. Denn wenn dir was Unglaubliches passiert und du was Unglaubliches erlebt hast, ist immer die Frage, wie reagieren Menschen darauf, wenn ihnen dieses Unglaubliche erzählt wird. Ja, wie reagieren die darauf? Wenn dein Nachbar dir morgen früh erzählen würde, du, ich bin aufgestanden heute Morgen und fing dann an zu schweben und ich war dann für 10 Sekunden, lag ich quer in der Luft. Was würdest du da denken? Da würdest du denken, also würdest vielleicht denken, okay, ich bleibe erstmal höflich, vielleicht magst du ihn ja auch, vielleicht hältst du ihn auch sonst für glaubwürdig. Insgeheim würdest du wahrscheinlich denken, ja, nee, ist klar, ja, nee. Und wenn du, wie gesagt, wenn du es gut mit ihm meinst, dann würdest du vielleicht sagen, du, ruf mich mal morgen an, wenn dir das nochmal passiert, ruf mich mal morgen ganz schnell an, dann komme ich mal ganz schnell rüber und gucken wir das an, aber solange ich das nicht selber gesehen habe, sorry, ja, das kann ich nicht glauben, ja, nimm's mir nicht übel. So, und so ist auch Thomas, ja, der sagt, wenn ich den Auferstandenen nicht selber sehe und ihn selber berühre, tut mir leid, ich kann das nicht glauben, ja. Und wegen diesem Thomas kommt Jesus nochmal zu den Jüngern und sagt, Thomas, hier bin ich, ja, leg deine Finger in meine Wunde, in meine ehemaligen Wunden, meine Nägelmale, leg deine Hand in meine Seite, wo ich mit dem Speer durchbohrt wurde. Jesus kommt diesem Thomas nochmal entgegen. Also Thomas ist nicht der Zweifler, sondern Thomas ist wie du und ich, so eine normale menschliche Skepsis. So, also die Ostergeschichten in der Bibel nehmen diese Zweifler und die Skeptiker oder die Bibel nimmt den Skeptiker in uns sehr ernst und sagt genau in diesem Ernst und in aller Deutlichkeit, die Auferstehung ist kein Wunschtraum. Ja, die Auferstehung ist keine ausgedachte Träumerei, keine rosarote Fantasie von ein paar wenigen. Und du wirst dich dem stellen müssen. Lieber Mensch, du wirst dich dem stellen müssen. Also, die Auferstehung ist eine historische Tatsache. Sie ist keine Glaubenssache. Jeder Mensch muss sich dieser Tatsache stellen und sich fragen, welche Bedeutung hat das jetzt für mich? Das ist tatsächlich eine Glaubensfrage. Ja? Welche Bedeutung hat Ostern für mich? Mein Ostern, ja, das ist Teil der Predigtreihe. Teil 4 der Predigtreihe. Und letzten Endes tatsächlich die entscheidende Frage, ist Ostern für mich nur eine Familienfeier, Familientreffen mit Eier suchen und Kaffee trinken oder hat Ostern für mich selbst eine tiefe Bedeutung? Das ist die Frage. Ja? Ich möchte mal anfangen, was für eine Bedeutung Ostern bei den Jüngern hatte. Ja? Ostern war für die Jünger der Schlüssel überhaupt. Der Schlüssel, um Jesus überhaupt zu verstehen. Die Jünger sahen rückwirkend, sie waren ja schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs, die Jünger sahen rückwirkend das Wirken Jesu, nicht nur Karfreitag, sondern die ganze Zeit, wo er unterwegs war, auf einmal in einem völlig anderen Licht. Ja? Erst durch Ostern haben sie das verstanden, was er überhaupt gesagt hat. So. Das konnten sie zu seinen Lebzeiten gar nicht verstehen. Wisst ihr, ohne Ostern wäre Jesus ein besonderer Mensch gewesen, wirklich ein besonderer Mensch, auch ohne Ostern, der aber eine Menge verrückter Sachen gesagt hat, oder? Also sagen wir mal, ich lebe und ihr sollt auch leben. Also, wenn ich das jetzt sagen würde, ich lebe und ihr sollt auch leben, dann ist das, ja gut, also ist nun wirklich nicht von großer Bedeutung. Das ist so, wir leben ja alle. Aber wenn Jesus das im Hinblick auf seinen Tod und auf seine Zeit nach dem Tod sagt, dann haben die Jünger damals gesagt, gedacht, ey, okay, oder wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Hä? Was heißt denn das, wenn man noch keine Auferstehung gesehen hat, wenn man das gar nicht glauben kann? So, also eine Menge verrückter Sachen hat er gesagt, wenn Ostern nicht gekommen wäre. Für die Jünger war Karfreitag tatsächlich das Ende der Geschichte. Das Ende dieser Zeit mit Jesus, das Ende des Unterwegsseins mit ihm. Der Glaube war am Boden. So, das war eine gute Idee, das mit dem Reich Gottes, hat aber nicht funktioniert. So, wir dachten, er baut hier was auf und wir sind Teil davon. Wir reißen irgendwie Mauern ein, aber nee, er ist echt elendig gestorben und am Kreuz verreckt, muss man sagen. Und damit auch seine Idee. Die Idee ist tot. So. Und die Jünger sind wieder zurück an ihre Orte, haben wieder angefangen, die alten Berufe aufzunehmen. Was sollten die auch sonst anderes machen? So. Und dann begegnen diese Leute dem Auferstandenen. Das muss man sich mal vorstellen. Sie begegnen, also Ostern, sie begegnen dem Auferstandenen. Haben wir gerade gehört, ja? Und es fängt an, in ihnen zu rattern. Sie sehen den Auferstandenen, oh Mann, ich werd bekloppt. Da steht der Jesus, mit dem ich 3 Jahre unterwegs war. Der steht jetzt, der war tot, der war sowas von tot. Den haben sie halb tot gefoltert und den Rest haben sie ihm am Kreuz gegeben. Das hat das Kreuz erledigt. Ja, der war tot, der war sowas von tot. Und jetzt steht dieser Jesus vor mir. Das ist kein anderer. Das ist der mit den Wunden. Das ist kein anderer, kein neuer Jesus, kein Double, kein Zwilling. Das ist keine Verwechslung. Das ist der Jesus. Boah, was das gemacht haben muss in diesem Moment. Und sie werden vielleicht gedacht haben, boah, wenn der jetzt der ist wieder da. So, der hat den Tod hinter sich gelassen. Der hat den Tod besiegt? Was heißt denn das eigentlich? Also zumindest so viel, wenn dieser Jesus den Tod besiegt hat, ey, dann muss man ihm mal zuhören. Was hat der eigentlich gesagt die ganze Zeit? Was hat der eigentlich gemacht? So, dann kriegt das auf einmal Bedeutung. Und dieser Jesus hatte ja sein ganzes Leben lang schon gesagt, Leute, ich sag euch nur das, was ich von meinem Vater im Himmel empfange. Ich gebe euch das nur weiter. Ja, das heißt, wenn man Gott kennenlernen will, ja, dann sollte man diesem Mann jetzt mal genau zuhören. Dann sollte man, also dieser Mann ist die Chance, Gott kennenzulernen. So. Gott mag ja sonst vielleicht ein großes Geheimnis sein und gewesen sein auch bis dahin. Aber jetzt haben wir die Chance, zu erleben, zu sehen, zu hören, wer Gott ist, was er will, wie er die Welt sieht, wie er den Menschen sieht und so weiter. Ja, wir sollten ihm zuhören. So, und das haben die dann gesagt und gemacht. Die Jünger sind zusammengekommen und haben gesagt, Leute, was erinnert ihr euch noch? 3 Jahre waren wir mit ihm unterwegs. Lasst uns das nochmal zusammentragen. Was hat er genau gesagt? Was hat er gemacht? Wie ist er mit den Leuten umgegangen? Kriegt ihr das noch zusammen? Ja, wir müssen das festhalten. In ihm, in diesem Mann, hat die Kraft Gottes gelebt. Ja? Hat Gott selber gelebt. Dieser Mann war das Gesicht Gottes, die Stimme Gottes. Und ey, lassen wir das nochmal zusammenholen. Und genau so sind die Evangelien entstanden. Deswegen sind die Evangelien entstanden. Wir müssen das festhalten. Für uns und für alle Zeit, für die Zeit, die noch kommt, für alle Welt. Dieser Mann war die Stimme Gottes, war das Gesicht Gottes. So, und so sind sie durch diese Auferstehung nochmal an das Leben Jesu gegangen, an das, was sie selber erlebt haben. Und da wird alles wichtig, ja, alles, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ich trage die Sünde der Welt ans Kreuz. Ja, wisst ihr, ohne die Auferstehung, ohne Ostern wäre das einer dieser kühnen Sätze gewesen, dieser Behauptung, ja, meine Güte, das kann jeder von sich sagen, dass der eigene Tod irgendwie eine Bedeutung hat. Das wäre tatsächlich dann eine Glaubenssache geworden, ja. Dem kann man entweder Glauben schenken oder man kann ihn für verrückt erklären. So, aber jetzt, dieser Mann, der von den Toten auferstanden ist, Der hat gesagt, ich nehme die Sünde mit in den Tod. Okay, okay, dann scheint da was dran zu sein. Ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jetzt wird das klar. Okay, jetzt, ja, er ist auferstanden. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Okay, ja, das, okay. Und dieser Mensch, dieser Jesus, dieser Auferstandene lebt. Und er will, dass wir auch leben. Okay, seine Auferstehung scheint was mit mir zu tun haben. Über meinem Leben scheint ein großes Ich soll leben zu stehen. So. Also da ist den Jüngern ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, nach und nach. Sie sind das ganze Leben Jesu nochmal durchgegangen. Alles wurde wichtig, ja. Alles wurde wichtig. Selbst wo er geboren ist, ja, selbst die Umstände seiner Geburt, die bis dahin völlig Wumpe gewesen sind, völlig egal waren. Ja, das hat die Leute nicht wirklich interessiert. Wo wurde dieser Mensch geboren? Meine Güte, interessiert doch auch keinen. Er war ein normaler Prophet, dann ist er irgendwann, hat er verkündigt, dann ist er gestorben. Jetzt, nach Ostern, wird alles wichtig. Und heute feiern wir Weihnachten als das größte Fest dieser Welt. Wir feiern es nur, weil dieser Jesus auferstanden ist. So, deswegen wird alles wichtig. Was hieß das noch für die Jünger? Für die Jünger war die Auferstehung als historisches Ereignis der Kick-off. Der Kick-off, der Startschuss rauszugehen und Reich Gottes zu bauen, Gemeinden zu gründen. Ja? Weil sie gesagt haben, wir sind mit dieser unglaublichen Kraft, mit dieser Auferstehungskraft ausgestattet. Ja? Wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Nimmt hin den Heiligen Geist, hat Jesus gesagt. Wir sind mit dieser Kraft ausgestattet. Wir sind mit dieser Auferstehungsperspektive ausgestattet. Und wir haben diesen Gott erlebt und gesehen und gehört und wir kennen ihn. Und diesen Auferstehungsglauben, den brauchen die Menschen. Sie haben ja keine Ahnung, was sie sonst verpassen. Der Auferstehungsglaube muss unter die Leute. Wir gehen raus. So. Also, und so sind sie rausgegangen, haben vor nichts zurückgeschreckt. Auch nicht vor Verfolgung, vor Folter, vor Tod. Ja, die meisten Jünger, das weiß man, sind für ihren Glauben hingerichtet worden. Ja, so eine Kraft, so eine Dynamik hat dieser Auferstehungsglaube. Ja, so eine Widerstandskraft. Wir glauben bis heute, wir glauben an einen Gott, der lebt. Macht euch das klar. Ja, und genau diese Erfahrung braucht es, wenn es darum geht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und auch wenn ein Glaube am Leben erhalten bleiben soll. Ja, es geht ja nicht um eine Theorie oder um eine Lehre, um eine schlaue Moral oder um einen besonderen Menschen, dessen Erbe ich weitertrage, in dessen Geist ich weiter agiere und weiterlebe, weil ich großer Fan von ihm war. Darum geht es nicht. Das wäre viel zu wenig. Ja, sondern wir stellen unser Leben auf die Tatsache, dass Jesus lebt und dass er von den Toten auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat. Nur das kann der einzige gute Grund sein, der unseren Glauben trägt. Nur das kann ein gesunder Grund sein. Alles andere hält nicht. Es mag viele Gründe geben, warum ein Mensch Christ wird, viele Motive geben, aber dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat, dass Jesus lebt, das ist das einzige Fundament des Glaubens, das trägt. Ja? Und fragt euch selber, wie das bei euch ist, wie das bei euch war. Es darf sich auch gerne entwickeln, völlig klar, aber Fakt ist, es hält nicht, wenn ich zum Glauben gekommen bin, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben, zum Beispiel. Ja? Oder der Glaube hält nicht, weil ich ein großer Freund dieses Jesus war, seiner menschlichen Lehre, seiner Anthropologie, ja, wie er die Welt gesehen hat, wie man Freund von Gandhi sein kann oder Nachfolger von Gandhi oder von Nelson Mandela. So ist man Nachfolger dieses Jesus, das findet man richtig gut. Dieser Glaube hält nicht. Oder manche kommen auch zum Glauben, weil sie die Gemeinschaft so toll finden, weil sie Christen so nett finden und sich gerne mit guten, mit Gutgläubigen und mit Menschen umgeben, die gut sind, so, die es gut meinen. Auch das hält nicht. Das Glaubensfundament ist die Tatsache, dass Jesus lebt und dass er in diesem Moment, und wenn du auch alleine in deinem Zimmer vor diesem Bildschirm hockst, dass du von einem lebendigen Gott umgeben bist. Nicht mehr und nicht weniger. Du bist von einem lebendigen Gott umgeben. Der lebendige Gott ist Realität. So, mach dir das klar. Und noch ein Gedanke, Ostern schließt uns nicht nur die Vergangenheit auf, was hat Jesus alles gemacht und gesagt und so weiter, sondern es schließt uns auch die Zukunft auf. Ich sag mal was wenig Überraschendes für uns alle und doch kann es schmerzhaft sein, ist es schmerzhaft, wenn man damit in Berührung kommt, nämlich für jeden Menschen gibt es eine Grenze, die sich Tod nennt. Wenig überraschend, oder? Die große schwarze Mauer, die jedes Leben auf dieser Welt beschließt. Ja, egal, was man auch versucht. Ernähr dich gerne gesund, treibe Sport, nimm irgendwelche Präparate zu dir, was weiß ich. Trink jeden Tag ein Glas Wein oder wie heißt das? Also, am Ende ist Schluss. So. Am Ende ist Schluss. Es gibt ein Ende. Oder wie mein Freund Gerd immer gesagt hat, Gerd Voss, mein alter Predigerkollege, Gemeinschaftspastorenkollege, als er gesagt, er hat immer gesagt, neueste Forschungen der Stanford Universität haben ergeben, die Sterblichkeitsrate des Menschen liegt bei 100%. Ja, also das Ende kommt. Das Leben ist nach hinten raus nicht offen, sondern geschlossen, ja, verschlossen. Und auch da ist die Frage, wie stehst du dazu? Das ist eine Tatsache, der du dich stellen musst. So. Und manche sagen, das ist ihre Art, wie sie sich stellen, manche sagen, ich weiß, diese Grenze ist endgültig, der Tod ist endgültig. Und gerade weil er so endgültig ist, bestimmt diese Endgültigkeit das, was vor dem Tod passiert. Was vor dem Tod quasi im Leben passieren muss, passieren soll. Ich habe ja nur dieses eine Leben. Ich habe ja nur diese paar Jahre. Und ich muss dafür sorgen, dass das Leben gut wird. Ja? Ich habe nur ein paar Jahre. Und je weniger man hat, ja, man hört die Uhr schon ticken, je weniger man hat, desto unsicherer, desto trauriger könnte man werden mit dem Blick aufs Leben. Ja? Ich kann mir keine Krise leisten, sagen einige. Ich darf keine Jahre verlieren. Ja, ich darf keine Jahre verschenken. Das kann ich mir nicht leisten. Viele Menschen schauen wehmütig auf ihr Leben zurück und auf Krisen und auf Krankheitsphasen und so weiter und sagen, ich habe Jahre verloren, die kriege ich nie wieder. So. Verständlich auf der einen Seite. Und doch will ich was dagegen setzen und sagen, Ostern heißt, Gott ist stärker als der Tod. Gott ist stärker als der Tod. Gott bricht für alle Zeiten die Endgültigkeit des Todes auf. Und Jesus sagt, ich lebe. Und du sollst auch leben. Über dein Leben steht ein, du sollst auch leben. Das heißt, alles, was dir auf dieser Welt, alles, was dir in deinem Leben passiert, in deinen Jahren, die du erleben darfst und erleben musst, in deiner Lebenszeit, alles, was dir passiert, ist vorläufig. Alles ist vorläufig. Ja? Flieg mal gedanklich durch dein Leben, durch deine tollen Kapitel und deine schwierigen Kapitel, mit dem Gedanken, alles ist vorläufig. Alles ist vorläufig. Es gibt Menschen, die gerade von ihrem letzten Kapitel sagen, oder von einem Kapitel in ihrem Leben, dass das jetzt so enden muss. Dass das jetzt so enden muss mit mir. Mancher erlebt so ein Kapitel und denkt, dass das mit, hier komme ich nicht mehr raus. Dass das jetzt so enden muss. Dass das so enden muss mit unserer Beziehung. Das nimmt kein gutes Ende für diese Beziehung, für diesen Krankheitsverlauf, ich glaube, dass es kein gutes Ende nimmt. Für eine Diagnose, für einen Verlust, für ein Schicksal, was auch immer, ja, für einen Fehler, den man gemacht hat, den kriege ich nicht wieder gut gemacht. Der Zug ist abgefahren. So. Und jetzt ist da Ostern. Und Ostern sagt, pass auf, es endet nicht so. Das ist nicht das letzte Kapitel. Dieses Kapitel hat nicht das letzte Wort. Dein Kapitel und dein Gefühl ist nur vorläufig. Dieses Kapitel ist nur vorläufig. Geschlossen ist hier gar nichts. Seit Ostern. Geschlossen ist hier gar nichts. Alles ist nur vorläufig. Übrigens auch das Gute und das Schöne und das Angenehme. Es geht ja nicht darum, das hat Jesus immer wieder klar gemacht, es geht ja nicht nur darum, dass wir über was hinweggetröstet werden, um weitermachen zu können oder so, ja. Sondern, dass auch das Schöne, das Angenehme, das Funktionierende, das Gelingende vorläufig ist. Dein schönes Haus, deine schönen Urlaube, deine schönen Erfahrungen, dein volles Konto von mir aus, dein Versorgtsein im Alter, deine Freundschaften, deine Ehe, deine gute Ehe, ja, auch sie ist vorläufig. Wie heißt es bei der Trauung? Bis dass der Tod uns scheidet. Auch die Ehe ist vorläufig. Alles ist vorläufig. Also, nochmal, der Grund der Hoffnung, der Grund unserer Hoffnung, der Grund dieses Auferstehungsglaubens ist eine historische Tatsache. Jesus hat eine für uns schier untrennbare Grenze durchbrochen. Er hat ein Loch in diese große schwarze Mauer gerissen und sagt seitdem, hier geht es durch. Leute, hier geht es durch. Hier bin ich. Kommt her zu mir. Du mit deinem Schmerz, also dein Schmerz ist nicht das Letzte. Dein Schmerz ist nicht das Letzte, was du erlebst. Dein schwieriges Kapitel, das, was du erlebst, soll nicht das Letzte sein. Komm hierher, komm hier durch. Folge mir nach. Und ich erlebe das, ihr auch, glaube ich, das ist keine Theorie. Manche Menschen in und außerhalb dieser Gemeinde machen jetzt gerade ein sehr schwieriges Kapitel durch. Vielleicht sogar das schwierigste Kapitel ihres Lebens. Und die Osterbotschaft ist so aussichtslos und so, ich sag's jetzt mal, so beschissen dieses Kapitel jetzt gerade ist und sich für dich gerade anfühlen mag, in deiner schwarzen Mauer ist ein Loch seit Ostern. Es gibt Hoffnung und die trägt den Namen Jesus Christus. Ist das gut oder ist das gut? Den Satz sagte ich schon mal, glaube ich, ne? Ich finde das gut. Ich finde das geil, um ehrlich zu sein. Und aus diesem Glauben leben wir, liebe Leute, und danach leben wir. Wir leben im Lichte der Auferstehung. Du bist von etwas Größerem umgeben, von etwas scheinbar Unglaublichem umgeben, und dazu bist du eingeladen, mitzumachen und dieser Einladung zu folgen. Also, mach mit. In diesem Sinne, der Herr ist auferstanden. Und ihr antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Frohe Ostern alle miteinander.